der Augsburger Puppenkiste.
Seid ihr alle da?
Ja.
Jetzt stellen wir hier, wenn wir ein Video machen, die Feuerwehrtasse.
Ach so, wir machen ja Video. Oh. Markus, das ist ja Premiere jetzt auch für uns, muss man ja dazu sagen. Und ich muss jetzt auch aufpassen, weil sonst hänge ich immer wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
Sitz aufrecht.
Ja, genau, jetzt muss ich aufrecht sitzen und jetzt muss ich auch, mein Gesicht muss jetzt auch quasi funktionieren. Man darf jetzt nicht.
Sieht gut aus.
Ja, das ist ja gar nicht. Das stand ja nicht zur Debatte, Markus, diese Frage. Sondern jetzt muss man, ich muss meine Reaktion vielleicht ein bisschen kontrollieren.
Ja, das ist zu Augenrollen verboten.
Ich habe noch nie die Augen verrollt, wenn Kolleginnen von uns irgendwas gesagt haben. Wir haben heute zwei ganz besondere Gäste hier. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Und wir sparen uns immer die Scham, euch falsch vorzustellen mit Dienstgraden oder sowas. Genau. Deswegen macht ihr das bitte. Und da wir heute keine Lady außer mir hier im Raum haben, prügelt euch ruhig, wer von euch beiden anfangen
sogar
möchte.
Live und in Farbe, sogar ersichtlich.
Ich würde sagen, Alter vor Schönheit.
Das ist
okay, round one.
Obwohl ich jünger aussehe, aber gut. Okay.
Stimmt, da hat er recht.
Ja, ich bin der Joe, bin 38 Jahre jung, KOK, Kriminaloberkommissar, als Kommissar mal gestartet, als Kriminalkommissar und bin jetzt seit 2020 bei der BPE und uniformiert.
Ich bin der Mo, seit dem 1. April 2020 Teil der BPE, als Polizeikommissar gestartet, mittlerweile Oberkommissar und bin ein bisschen jünger.
Wie alt bist du, Mo?
27.
27, genau. Ja gut.
Ihr sagt, ihr kommt von der BPE, wollt ihr uns und unseren Zuhörern und Zuschauern
das ist ganz verstört heute.
Mal sagen, was die BPE ist und was ihr so macht.
BPE steht erstmal für Brennpunkt und Präsenzeinheit. Wir sind für die KBOs oder kriminalitätsbelasteten Orte in Berlin sind wir zuständig. Das ist unsere Hauptarbeit. Das sind insgesamt 7 KBOs. Dazu gehört Alexanderplatz, Warschauer Straße, der Görli, der Kotti, Hermannstraße, Hermannplatz. Riga Straße ist auch ein KBO, aber den bearbeiten wir tatsächlich nicht.
Mhm.
Das Ganze gibt es seit dem 1. Januar 2020, also jetzt mittlerweile auch schon 5 Jahre lang. Wir sind da sehr erfolgreich, würde ich sagen. Nein, also es ist eine sehr schöne Arbeit. Ich musste mich ja damals erstmal umgewöhnen, quasi vom K1 und LKA dann direkt eben uniformiert und auf der Straße zu arbeiten. Ja, unser Hauptfeld sind eigentlich so zu 90% machen wir BTM-Delikte, also Betäubungsmitteldelikte, Betäubungsmittelhandel, aber auch Gewaltdelikte. Alles, was so in dem Bereich ist. Wir haben halt viele Körperverletzungen, was sich halt in der City eben in der Direktion 5 ansammelt. Ne? Es ist halt eben dort vermehrt. Ne? Es ist halt nicht der Stadtrand, wo es schön ruhig ist, sondern da, wo viel Population ist, da passieren auch mehr Dinge. Und strukturiert sind wir wie eine Hundertschaft in dem Sinne. Also wir haben Gruppenführer, Präsenzteamführer ist es bei uns.
So geil, das ist für uns, ja klar, wie bei einer Einsatzhundertschaft. Und ich versuche mich so dran zu erinnern, was hat Zahni nochmal
erzählt?
Wir sind so eine Art Hybrid zwischen Abschnitt und Hundertschaft. Ja, so ein Gerüst, wie wir es sind, gab es vorher einfach nicht. Deshalb hatten wir auch lange Identitätsprobleme. Was sind wir jetzt eigentlich? Sind wir eine Hundertschaft? Sind wir ein Abschnitt? Wir sind so ein Mittelding. Wir haben keine Züge wie auf den Hundertschaften, sondern Dienstgruppen. Dementsprechend haben wir auch Dienstgruppenleiter und keine Zugführer.
Damit kann ich was anfangen.
Das spricht ja eigentlich so für einen Abschnitt. Aber wenn man sich die Mannstärke anguckt, mit der wir rausfahren, ähnelt das doch schon mehr einer Hundertschaft. Also wir sind so ein Mittelding.
Okay. Mhm. Du bist von der Kripo. In welchem, darfst du das sagen, in welchem LKA du vorher warst? Hast du schon quasi Berührungspunkte mit den Delikten gehabt, die du jetzt hauptsächlich bearbeitest?
Gar nicht, nee. Also Berührungspunkte vielleicht in Ansätzen, klar, so hast du Körperverletzungsdelikte, angeht natürlich durch K1.
Mhm.
Aber ich war vorher beim LKA 2 für Betrugsdelikte.
Ja.
Oder ältere Kollegen kennen vielleicht noch den Begriff FUBA, ja, Verkehrsunfallbetrug.
Mhm.
Das ist jetzt ein sehr spezielles Delikt. Man hat es früher auch die Autobumser genannt. Ist ein spezielles Delikt. Aus persönlicher Sicht war es jetzt nicht die Dienststelle oder das Delikt, womit ich jetzt mir hätte vorstellen können, jahrelang zu verbringen. Aber damals kam eben die BPE auf und ein Kollege von mir und Freund hat mir vorgeschlagen, guck mal, hier ist was Neues, das ist jetzt ganz Neues, wäre doch was für dich so. Was ganz anderes, eine Dienststelle, die im Aufbau ist, wo man vielleicht noch mitgestalten kann, fand ich damals sehr interessant und habe meine Entscheidung definitiv nicht bereut seitdem.
Das wollte ich auch gerade fragen, wie ihr überhaupt da hingekommen seid, wenn es jetzt erst seit 5 Jahren ist. Wie war es bei dir?
Also bei mir war es relativ einfach. Ich habe zum 1. April 2020 ausgelernt damals. Da gab es die Ausschreibung für die BPE und für mich persönlich war das die perfekte Dienststelle. Ich habe eine Dienststelle gesucht, wo ich in der gesamten Direktion 5 arbeiten kann. Gerne auch an den Brennpunkten, weil ich auch in dem Bereich groß geworden bin, quasi meine Heimat. Ich kenne die Örtlichkeit sehr gut. Ich kenne die Menschen dort. Ich weiß, wie die Leute dort funktionieren, wie sie denken, wie sie arbeiten, sage ich mal. Und habe auch immer überlegt, wo kann ich meine Fähigkeiten und Kenntnisse am besten einsetzen. Ich spreche auch Arabisch und die Fähigkeit ist in dem Bereich auch sehr gut, sage ich mal. Und als dann die Ausschreibung kam, dachte ich mir, ey, geil, ich bin in der gesamten Direktion 5 tätig, an jedem KBO. Damals als junger, dynamischer Typ klang das sehr attraktiv und hat sich bestätigt, sage ich mal.
27.
Ich wollte sagen, ich bin jung und dynamisch.
Damals
vor der Wende.
Kurz nachdem die Alliierten gelandet sind.
Das sag ich auch in meinem Studium so. Ich habe noch auf der Mauer getanzt, weil die meinten, wie war deine Mauerfall? Ich habe gesagt, so alt bin ich jetzt auch noch nicht.
Ich muss sagen, ich bereue die Wahl auch nicht. Bin super glücklich, sonst wäre ich nicht so lange da geblieben. Habe auch vor, noch ein bisschen da zu bleiben. Und wir haben sie quasi mit aufgebaut damals. War auch ein cooler Gedanke, dass man eine Dienststelle mit aufbauen kann, seine Gedanken mit einbringen kann.
Und wir haben das ja für unsere aufmerksamen ZuhörerInnen und natürlich auch für unsere ganzen KollegInnen. Wir wissen natürlich, wie die Direktion 5 aufgebaut ist. Klar, wissen wir ja alle. Wir wissen, wo die Abschnitte sind. Wir wissen, wo die Liegenschaften sind. Die BPE, wo sitzt ihr?
Wir sind tatsächlich, was auch relativ selten ist, wir sind tatsächlich außerhalb unseres eigentlichen Gebietes, wo wir tätig sind. Wir sitzen quasi in der Nähe des Hauptbahnhofs, also in der Invalidenstraße, / Altmoabit, was ja offiziell zur Direktion 2 gehört, Abschnitt 28, und fahren aber quasi jetzt einen kurzen Weg rüber zum Abschnitt 56 in Mitte. Ab da geht ja dann schon der Bereich los, in dem wir arbeiten. Wir sind halt eben am Alex, teilweise natürlich auch in den Abschnitten. Wir sind nicht nur an den KBOs, sondern wir bearbeiten auch die Brennpunkte oder Brennpunktbereiche in den Abschnitten der Direktion 5.
Was macht denn ein KBO zu einem KBO?
Ja, bitte. Nee. In dem Fall, erzähl ruhig.
Ja, aufgrund der Anzahl der dort begangenen Straftaten, die da anfallen, machen sich schlaue Köpfe Gedanken, ey, da müssen wir was machen. Da haben wir viele Probleme und da setzt sich dann ja der Senat in enger Verbindung mit der Behördenleitung zusammen und überlegt, was machen wir daraus? Mhm. Wir haben hohe Fallzahlen und da muss man gegensteuern können und das Mittel des KBOs ist so ein gutes Mittel, um gegenzusteuern, denn mit einem KBO gehen weitere Polizeirechte einher. Die Polizei kann aufgrund der weiteren Befugnisse, sage ich mal, ja, besser aufklären, besser Details entgegenwirken. Dann wird das irgendwann festgelegt und wir kriegen es eigentlich nur vor die Nase und sagt, das ist jetzt euer Spielplatz. Dann gehen wir dahin.
Wie ist das so tagtäglich? Seid ihr denn immer an einem Standort? Fahrt ihr von Ort zu Ort den ganzen Tag dann? Oder wo seid ihr, wo man euch braucht?
Das ist ein guter Punkt. Ja. Also zu Beginn, das ist gerade so dieses Thema, dass man die Entwicklung einer Dienststelle beobachten kann und vielleicht auch mitgestalten kann, wie auch immer. Zu Beginn war es tatsächlich so, dass wir vorbestimmt immer für bestimmte Dienstzeiten KBOs hatten, an denen wir sind. Also wir sind heute am Götzer Park, wir sind heute am Kotti, wir sind heute am Hermannplatz. Das war relativ vorbestimmt. Mittlerweile ist das aber das Ganze durch bestimmte Veränderungen, neue Konzeptionen verändert, sodass wir uns zwischen den KBOs hin und her bewegen. Mhm. Das war ein Wunsch, den gab es schon immer eigentlich schon von Anfang an, dass man mehr die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir sind jetzt hier am Hermannplatz, aber hier ist ja gar nichts los. Also was soll man jetzt hier machen? Oder wir können jetzt quasi nur Präsenz betreiben, was auch gut ist, dass uns der Bürger sieht. Das ist ja auch Teil unserer Dienststelle, dass wir eine gewisse Präsenz darstellen und der Bürger weiß, okay, Polizei ist da, wir ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Jetzt gucken wir natürlich mehr so, okay, an dem einen KBO ist nicht viel los. Wir fahren zum nächsten KBO und gucken, was dort los ist. Ne? Mhm. Ist da das typische Klientel? Finden Verdrängungseffekte statt? Das gucken wir natürlich auch. Ne? Wenn wir dorthin fahren an dem KBO und keiner ist mehr da, wo sind die hin?
Hä? Ja.
Ne? Das,
Magic,
genau. Das müssen wir irgendwie auch schauen und das hat die Arbeit jetzt auch nochmal ein bisschen nochmal spannender gemacht, weil wir mehr Möglichkeiten haben, einfach mehr zu sehen natürlich auch.
Ihr seid halt viel in Bewegung, ne? Ihr steht halt nicht irgendwo einfach rum.
Ja, wir sind tatsächlich viel in Bewegung. Ne? Anfangs wurden wir immer ein bisschen belächelt von anderen Dienststellen. Ach, das sind die Leute, die in irgendwelchen Warnwesten da irgendwo langlaufen mit einer Mütze auf dem Kopf und keine Ahnung. Nee, wir haben auch Autos, wir haben Fahrzeuge, wir fahren.
Tatsache.
Ja, das ist, wir lachen darüber, aber viele andere Dienststellen, die nicht wissen, was wir machen, dachten früher mal, ja, okay, die sind nur zu Fuß den ganzen Tag unterwegs oder nehmen die öffentlichen. Nein, wir haben ganz normale Dienstfahrzeuge, Gruppenfahrzeuge, Vitos, Funkwagen, zivile Fahrzeuge. Wir sind relativ divers aufgestellt, sowohl personal als auch fahrzeugtechnisch. Ja, wir haben sehr gute Fahrzeuge.
Mach mal jetzt nicht hier Werbung für
euch. Wir haben sehr
da kannst du auch viel mehr machen.
Ja, na, natürlich, aber wenn's, ja, machen wir gleich mal ein bisschen
Werbung. Gleich geht die Werbekeule los.
Die BPE 2020.
Wir haben Autos.
Wir hatten ja gerade Leute auch von der Kotti-Wache da, die wurde ja auch komplett ausgestattet. Wurdet ihr auch jetzt komplett dienststellentechnisch auf den neuesten Stand gebracht?
Also wir sind die Dienststelle, die meiner Meinung nach als erstes die neuen FEMs kriegen. Also wir haben den Dike schon ewig, wir haben die Bodycam schon ewig. Wir sind mit einer der Dienststellen, die wirklich viele, viele FEM bekommen.
Ja, also was die Ausstattung...
FEM? Markus, was ist nochmal FEM für unsere externen ZuhörerInnen, die vielleicht gerade auch erst dazugekommen sind?
Ich kann nicht mehr so... Wir müssen langsam auch mal... Am besten blenden wir so eine Bauchbinden demnächst.
Ja, FEMs Führungs- und Einsatzmittel. Guck mal, das weiß ich nicht. Früher war das ja anders, Markus, ne?
Fern irgendwann.
Funk, Fern,
Funkfernsehen.
Anstalt. Entschuldigung. Ja. Ihr habt die neuesten FEM.
Es gab ja mal für besondere FEM auch immer diese Testrunden, die werden dann auch...
Da waren wir auch mit einer der ersten Dienststellen, genau, die die Testläufe betreut hat.
Kann ich mal meinen Zettel rausholen?
Genau, Phase 1. Phase 1, die sogenannte Phase 1 und Phase 2 der Bodycam haben wir zum Beispiel mitgemacht. Das waren unter anderem wir und dann eben ausgewählte Abschnitte. Ja, das ist schon cool, wenn man dann quasi die Sachen schon vor den anderen hat, ne? Und bei uns gab es zum Beispiel auch die Sichtbarkeitselemente, die wir auf den Westen tragen. Da waren wir auch, glaube ich, mit die Ersten. Ah, oder echt, sogar
ja?
Die,
ja, ich
Ersten.
Glaub, die Ersten sogar, ja.
Die Ersten. Und das war auch dann ganz witzig, wenn man draußen unterwegs war und von anderen Dienststellen belächelt wurde, ah, was habt ihr denn hier für bunte Klamotten? Und in den anderen Dienststellen sagen konnten, ja, wir sind die Ersten. Und
wartet mal ab, wir kriegen das auch.
Ihr kriegt das auch bald.
Und jetzt lacht ihr noch.
Und jetzt habt ihr das auch. Also, das ist schon cool.
Stichwort, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, aber es lacht mich so an und du hast es auch gesagt, Stichwort Bodycam, du trägst gerade eine.
Ja, nicht nur ich,
auch ja, also, ja, hier, Mo, da muss ich so durch die Cameras so und sowas gucken. Ich versuche mal schon, wenn Mo was sagt, so zu tun, als würde ich seine Augen sehen, damit ich nicht so einen Silberblick kriege, der so in verschiedene Richtungen geht.
Mo hat so ein bisschen die Aufgabe, verdeckt zu filmen, deswegen.
Ach so, für private Zwecke. Genau.
Damit wir auch nachverfolgen können, wie viel hier geschnitten wird.
Apropos nachverfolgen, also die Bodycam. Mögt ihr was zur Bodycam mal erzählen? Vielen ist das kein Begriff, uns, natürlich, klar ist das uns ein Begriff, solange wie wir schon in dieser Behörde sind.
Genau,
ist das ja
die ist ja jetzt relativ neu, dass sie irgendwie genutzt wird.
Also der Testlauf hat 2021 gestartet und wie der Joe gesagt hat, waren wir auch einer der ersten Dienststellen, zusammen mit dem Abschnitt 52, wie ich hier gerade auf meinem schönen Zettel sehe. Und, der Berliner Feuerwehr mit einer der ersten Dienststellen, die diese Dinger getestet hat. Wir haben damals 10 Stück zu Beginn bekommen, also sprich, es war erstmal eine Rarität, da mussten wir zwischen den Dienstgruppen immer aufpassen, dass wir nicht eine Dienstgruppe alle 10 Bodycams jetzt mitnehmen, die andere hat gar keine mehr übrig. Mittlerweile haben wir Gott sei Dank mehr und wir können sie auch verteilen. Mhm. Genau, da haben wir sie getestet. Der Testlauf ist mittlerweile beendet, seit April 24 und jetzt sind sie, sage ich mal, fester Bestandteil der Polizei.
Und wer bekommt die alles?
Naja, quasi alle im operativen Dienst, die uniformiert sind. Ne? Das heißt, gut, bei den Hundertschaften noch nicht, das wäre auch ein enormer Materialaufwand, aber auf den Abschnitten und bei uns ist das eben schon gang und gäbe. Wir bekommen jetzt tatsächlich auch ein neues Modell. Wir haben jetzt 18 oder 19 Stück, glaube ich, 18, momentan und bekommen jetzt demnächst auch 40 Stück, sodass natürlich noch mehr gleichzeitig ausgestattet werden können, weil sich unsere Einsatzkonzeption ein bisschen geändert hat, dass wir jetzt häufig in unseren Dienstgruppen eben parallel unterwegs sind. Und da ist es halt wichtig, dass möglichst viele ausgestattet sind. Und auf jeden Fall ein sehr interessantes Einsatzmittel oder ein hilfreiches. Auf jeden Fall. Aber darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen.
Ja, ich hätte jetzt direkt auch... Gutes, guck mal hier, Profis.
Wow. Ja,
so mit Überleitung.
Lass uns über die Bodycam sprechen, über die wir gerade gesprochen haben.
Nee, aber es sind mal so Vorteile. Wie funktioniert's? Fühlt ihr euch damit besser?
Wie geht's euch mit der Bodycam, Jungs?
Ja, also... wie geht's uns damit? Anfangs, klar, dachte ich mir erstmal, gut, Bodycam kennt man jetzt so aus Amerika. Es ist ja schon länger der Fall, dass die Kollegen dort drüben das einsetzen. Bei uns ist, würde ich auch sagen, ist nochmal, also wir haben lange damit gekämpft, sage ich mal, in einzelnen KBOs, dass wir viel gefilmt worden sind während unserer Maßnahmen. Ne? Dass es wirklich jede unserer Maßnahmen in Frage gestellt worden ist. Gibt es ja noch verschiedene Sachen. Racial Profiling ist ja auch immer ein Thema, was oft auftritt. Gut, bei uns war es jetzt vielleicht weniger, würde ich sagen, bei uns beiden, dass man an uns herangetreten ist und gesagt hat, ihr macht hier Racial Profiling. Ich weiß jetzt nicht warum, aber
an unserer guten Arbeit.
Aufgrund unserer guten Arbeit.
Rechtssicheren Arbeit.
Und das war halt oftmals auch für uns nicht wirklich schön, wenn man sich eigentlich sicher ist, dass man vernünftige Arbeit macht und rechtmäßige Arbeit macht und das immer in Frage gestellt wird, das ist halt nicht so schön, aber damit muss man eben leben, wenn man eben diesen Beruf ausübt. Das Einsatzmittel der Bodycam hat natürlich das Ganze so ein bisschen ein kleines Gleichgewicht ergeben, ne? Dass man auch sagen kann, okay, nicht mehr ihr filmt uns und stellt es vielleicht online und schneidet es noch und ab einem gewissen Moment setzt diese Szene erst ein, gibt es ja verschiedene Beispiele, sondern wir können eben auch entscheiden, klar, mit Ankündigung, wir werden jetzt die Bodycam einschalten, dazu sind wir verpflichtet, aber eben auch die Situation filmen und quasi eine Gegendarstellung herstellen, das gibt ein ganz gutes Gefühl. Und man merkt das auch, sobald eben, wir haben ja auch noch einen Patch dann, den wir an der Weste tragen, meistens hinten, oder manche tragen ihn noch hier vorne.
Wenn man noch Platz findet vorne.
Wenn man noch Platz findet, genau, wenn man nicht nur alles...
Taser sehe ich gerade, ne?
Ja. Den Taser haben wir auch noch, genau. Hm. Und wenn das polizeiliche Gegenüber nächstes Mal oder der Bürger eben sieht, dass hier eine Kamera ist, dann ist natürlich so, schon ein anderes Verhalten. Nicht jeder zückt dann noch die Kamera und filmt und filmt. Ich hatte die Situation schon, aber dann wird das Handy halt wieder weggesteckt. Weil sie auch wissen, okay, könnte jetzt vielleicht doch ein bisschen anders ausgehen am Ende.
Anhand der Wirkung, da hatte ich mal einen Betroffenen im Girlie, der extrem randaliert hat, auch als wir eingetroffen sind, sich nicht beruhigen wollte und wirklich sehr beleidigend, sehr ausfällig wurde, mit den Armen die ganze Zeit herumgefuchtelt hat. Und da war die Bodycam noch ganz, ganz neu. Und da habe ich die Bodycam eingeschaltet und habe gesagt, übrigens, du wirst jetzt gefilmt. Und das habe ich noch nie gesehen. Der stand plötzlich gerade, hat salutiert, hat gesagt, tut mir leid, Herr Officer, hat sich hingesetzt. Herr Officer. Ja, und war wie ein neuer Mensch. Also als er gesehen hat, jetzt läuft die Kamera mit, hat er sich so stark beruhigt, das hätte ich mit den Worten niemals erreicht. Also es war für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch Negativbeispiele, wo es leider nicht gewirkt hat. Es war am Alexanderplatz in einem Nachtdienst, hatten wir eine Clubgängerin, also die kam gerade aus dem Club und hat da mit einem BVG-Personal einen Streit angefangen und wurde auch handgreiflich. Und als wir da ankamen, die war leider schon so stark betrunken, dass selbst das Einschalten der Bodycam sie nur als amüsant angesehen hat und dann in Richtung der Bodycam gesagt hat, ja, liebe Grüße an deinen Chef und dann den Mittelfinger an die Kamera gezeigt hat und hat sie zum Beispiel gar nicht beeindruckt. Also sowas gibt es natürlich auch. Da war der Alkoholpegel schon zu stark, aber im Allgemeinen muss ich sagen, die Bodycam ist ein sehr, sehr gutes Einsatzmittel.
Ich finde es auch gut. Ja. Aber das ist halt spannend, ne? Und es gibt auch so einen TikTok-Account, der zeigt, wie grausam wir sind. Der zeigt das 24/7, wie furchtbar wir sind eigentlich. Und ich denke dann auch immer, es ist so einfach, das so zu zeigen, was, also natürlich, weil ich weiß, dass Szenen von außen auch manchmal schon doll aussehen, sowas, wie wir agieren, ne? Aber ich denke dann auch immer, keiner sieht, was davor passiert ist, keiner sieht, wie die Situation eskaliert ist. Und es ist immer ganz, ganz einfach, den Polizisten oder die Polizistin zu zeigen, die gerade jemanden aus einer Menge rauszieht und das natürlich grob aussieht, weil diese Person ja auch versucht wird zu schützen, also von den anderen Gefährdern oder Gefährderinnen. Und das ist so einfach und ich bin voll der Fan von Bodycams, gerade bei den SchutzpolizistInnen draußen oder bei den operativen Einheiten, weil ich immer denke, es gibt immer zwei Seiten der Geschichte und wenn wir aber nicht die Möglichkeit haben, die zu zeigen, klar, dass das Bild nach außen schnell entsteht, dass wir die gewalttätigen
Leute sind.
Ja, richtig. Ja. Muss aufpassen, den Kamera jetzt auch.
Ne? Ja, das ist klar. Oder klar, man kriegt ja so einen Begriff wie, ja, ihr seid das Gewaltmonopol etc. Ja. Sowas fällt dann das Öftere, ne?
Joe, ich muss mal nachfragen. Du hast gesagt, du machst die Bodycam an. Läuft die ganze Zeit? Zeichnet die ganze Zeit auf? Weil du meinst, du musst sie jetzt nochmal bewusst dann anmachen?
Ich muss es ankündigen. Ich muss es verbal ankündigen und meinem Gegenüber klar machen, dass ich sie jetzt einschalten werde. Dazu bin ich verpflichtet. Es gibt dann verschiedene Modi. Es gibt einen sogenannten Pre-Recording-Modus, der aufzeichnet. Wie kann man das sagen? Aufzeichnet, ohne wirklich aufzuzeichnen?
Ja, das ist so ein Standby-Modus. Alles wird erstmal permanent aufgezeichnet, ja. Und die letzten 60 Sekunden werden gespeichert, sobald ich drauf drücke. Mhm. Sprich, es wird dauerhaft gefilmt und nach 60 Sekunden wird es dann immer wieder überschrieben mit den neuen 60 Sekunden.
Ah, ja.
Und sobald ich drauf drücke, sind die vergangenen 60 Sekunden gespeichert und die Aufnahme läuft weiter.
Mhm. Weil das hätte ich jetzt gefragt, weil am Ende des Tages ist es ja super easy, dann zu sagen vom polizeilichen Gegenüber, der hat das gar nicht gesagt, dass der das jetzt macht. So, und damit wäre ja die Maßnahme nicht rechtmäßig. Richtig.
Nochmal, wenn du sagst, jetzt wirklich nur ab dem Moment, wo du jetzt drauf drückst, musst du sagen, dass du die jetzt anmachst, weil sonst, wie er sagt, verfällt das Material ja dann eh.
Nee, also ich sage, übrigens, ab jetzt werden sie gefilmt, drücke rauf, dann weiß der Bürger Bescheid. Und die letzten 60 Sekunden sind drauf, das heißt, meine Aussage ist ja auch drauf, dass ich es angekündigt habe.
Genau.
Hat übrigens auch den Vorteil, da kann ich mal ein Beispiel erzählen. Ich hatte mal einen Gegenüber, der hat angefangen, uns zu beleidigen, aufs Übelste. Und dann habe ich gesagt, übrigens, wirst du jetzt gefilmt, habe raufgedrückt. Hat er sich gefreut, ja, die Beleidigung ist aber gar nicht drauf. Musste ich lachen, sag, doch, sie ist drauf. Die letzten 60 Sekunden sind ja gespeichert.
Ja, gut.
Hat er sofort aufgehört.
Ja, du denkst dran, ne?
Aber ist es jetzt auch, bin ich verpflichtet oder muss ich mich aufzeichnen lassen oder kann ich auch irgendwie sagen, ey, ich habe jetzt keinen Bock, dass du mich aufzeichnest?
Ich darf dich filmen, aber du mich.
Das, das ist eine Maßnahme, die wir ankündigen, damit muss das Gegenüber dann leben, ja, tatsächlich. Aber das Gegenüber kann auch einfordern, dass wir die Kamera einschalten. Ohne dass wir jetzt sagen, okay, wir werden das jetzt einschalten, sondern wenn wir jetzt aus eigener Sicht gar keinen Anlass sehen jetzt gerade, kann das Gegenüber trotzdem sagen, er möchte jetzt gerne, dass wir die Kamera einschalten.
Naja, und am Ende des Tages ist es ja auch eine Maßnahme, die im ASOG, in unserem Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz.
Ach, guck, mal, Lisa.
Nee, wollte ich gerade sagen.
Ich bin so lange draußen und es sitzt.
Nee, wie bei allen polizeilichen Maßnahmen gibt es ja Rechtsgrundlagen, wollte ich gerade sagen. Und im ASOG sind die ganz klar verankert. Und ich glaube, es ist meiner Meinung nach sogar die erste Ermächtigungsgrundlage für den Bürger. Denn da steht drin, der Bürger hat das Recht, das Einschalten der Bodycam zu verlangen. Sprich, wenn der Bürger sagt, ey, ihr müsst jetzt oder ich möchte, dass du die Bodycam einschaltest, bin ich verpflichtet, das auch zu tun. Weil es da gehen auch Rechte für den Bürger mit einher.
Ist ja eigentlich nur sinnvoll, ne?
Ja, na, ich meine, wenn man halt so drüber nachdenkt, ist ja, wenn ich jetzt auch denke, weiß ich was, irgendeine Kontrolle oder ich denke mir da, ich bin damit nicht einverstanden, einfach zu sagen, ich möchte jetzt, dass wir das aufzeichnen, so haben wir es alle safe. Ja.
Ja. Genau, hat ja eine doppelfunktionale Wirkung, ja. Ist ja nicht nur für uns eine Sicherheit herzustellen, sondern auch für den Bürger, dass die Sicherheit da gesteigert wird, dass er jederzeit das Recht hat, die Bodycam einzuschalten und das Ganze, sage ich mal, beweissicher zu haben.
Ja. Sehe ich, dass sie an ist?
Ja. Können wir es mal hier vorzeigen?
Zeig mal.
Also, schalt sie jetzt an.
Das hast du jetzt aber nicht großartig angekündigt.
Nee, das war der Standby-Modus. Also,
sie ist ja, sie filmt ja die ganze
aber
Zeit.
Aber er hat in 60 Sekunden davor darüber gesprochen.
Ja. Genau, das ist jetzt der Standby-Modus. Die grüne Leuchte ist an. Das heißt, die 60 Sekunden werden gerade dauerhaft gefilmt, aber noch nicht gespeichert.
Ah, okay. Ja, okay.
Genau. Und wenn ich sie jetzt einschalten würde, müsste ich nochmal auf den Knopf drücken. Und dann würde die Leuchte von grün auf rot springen.
Aha. Das heißt,
jetzt wird gefilmt. Und wenn nicht an ist, ist es meistens der Akku leer.
Dann hast du nachher so einen stundenlangen Film, weil ich dann danach der Maßnahme vergesse, die wieder auszumachen.
Richtig, es kam auch dazu während der Testphase, es war ganz, also wir hatten verschiedene Modelle, die wir getestet haben und wir hatten auch einige Modelle, die nicht so gut waren, die dazu geführt haben, wenn man sich mal die Schnürsenkel binden wollte und so leicht gegen sein Knie kam, dass sie eingeschaltet wurde.
Ja.
Und manche Kollegen merken es dann
passiert
zu spät.
Passiert immer noch.
Passiert manchmal auch noch, das stimmt. Wenn man auf Toilette geht, muss man darauf achten, die auszumachen. Kann sonst schlecht enden.
Das wäre ein komischer Film, ja.
Ihr seid aber auch bepackt, ne? Muss man mal dazu sagen.
Ja,
also
ja,
jetzt sieht also man es ja sogar.
Muskelmäßig jetzt?
Ja, ja, klar. Ja, ja.
Natürlich.
Und eure FEM.
Also, die sind auch nicht schlecht.
Ihr habt auch den Taser. Ist das noch Testphase oder ist das auch schon?
Beim Taser ist
auch schon beendet.
Das ist, glaube ich, seit, was war denn das, Dezember?
Ja.
Ist noch nicht
ich glaube,
so lange,
ich glaube,
nämlich.
Die Testphase ist, glaube ich, im Dezember letzten Jahres ausgelaufen. Da möchte mich jetzt aber auch nicht festlegen.
Also, wir haben die auch schon so lange, dass, da verschwimmt manchmal so einiges.
Ja, das ist ja, man ist ja dann einfach dran gewöhnt.
Ja,
das ist so,
kennen wir ja auch. Wir sind ja auch lange schon draußen.
Alt,
ja.
Ja.
Aber habt ihr beim Taser das Gefühl, kommt ihr oft zum Einsatz der Taser? Ist das ein gutes Einsatzmittel?
Ist auch ein gutes Einsatzmittel, definitiv. Wir haben ja verschiedene, ob es nur das RSG ist, etc. Es finde ich aber, den Taser mittlerweile, der macht einfach optisch schon halt einen großen Eindruck.
Ja,
ne?
Klar. Mhm.
Wenn die Leute sehen, ich meine, viele kennen das aus irgendwelchen Actionfilmen oder, weiß nicht, Polizeidokus etc. und wissen, sind sich darüber bewusst, dass das Ding da halt eine gewisse Wirkung hat.
Ja.
Und eine Wirkung, auf die jeder verzichten kann, im Normalfall.
Ich, ja.
Ja, doch. Das heißt, es gibt Freiwillige jetzt hier, die... ne?
Ich habe wirklich
ich
schon mal
überlegt. So
ja, ich
auch.
Ich bin noch ein bisschen hin und her, dass man auf der einen Seite denkt mir, ja, wie so doll soll es schon wehtun.
Auf der anderen würde ich das aber gerne mal ausprobieren.
Ja, meine ich ja, wie doll soll es schon wehtun. Ich würde es mal schon ganz gerne ausprobieren. Ja, aber dann denke ich mir, ich bin
das
aber
auch, dürfen wir natürlich nicht.
Nein, natürlich. Natürlich machen wir das auch nicht. Aber und dann denke ich mir so, ich bin
direkt
aber auch schon
hier
eine Memme.
Sitzt du?
Ja.
Direkt jetzt.
Ins Gesicht am besten. Nee, war super.
Ja, nee, also es hat auf jeden Fall, was die Außenwirkung angeht, ist ein absolut deeskalierendes Einsatzmittel. Mhm. Wir hatten schon Situationen, wo Leute eben randaliert haben, sich nicht beruhigen ließen und wenn dann sowas gezogen wird oder wenn das erblickt wird, dann ist bei vielen schon so, dass sie dann sagen, okay, alles klar, vielleicht jetzt in dem Moment dann lieber doch nicht weitermachen.
Mhm.
Und ja, also aus meiner Erfahrung heraus ist es, glaube ich, doch schon ein sehr, sehr gutes Einsatzmittel. Was mit der richtigen Einstufung war lange Zeit für viele eher so ein Hindernis, da es quasi so gleichgesetzt war mit unserer Dienstwaffe oder mit dem Schusswaffengebrauch.
Ja.
Jetzt wurde es ja ein bisschen herabgestuft. Das ist jetzt angeglichen an den Mehrzweckstock.
Genau, mit den Hiebwaffen.
Und gibt eine gewisse Sicherheit, würde ich sagen, diese Einstufung. Ne?
Und man darf ja auch nicht vergessen, der Hauptzweck des Tasers, warum er quasi eingeführt wurde, war ja für den Fall der Suizidankündigung. Wenn wir jetzt eine Person haben, die Suizid ankündigt und die steht da mit einem Messer.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Und möchte sich das Leben nehmen, hat man irgendwann gemerkt, ey, es ist nicht gerade zweckmäßig, wenn eine Person sich das Leben nehmen möchte, die Person mit einer Schusswaffe zu bedrohen, weil im schlimmsten Fall nehme ich dann der Person das Leben mit der Schusswaffe und das ist ja auch nicht zweckmäßig. Und da hat man sich Gedanken gemacht, wie kann man dieses Problem lösen, sprich A, die Person zu entwaffnen und den Suizid zu verhindern und B, ohne die schwer zu verletzen. Mhm. Und da ist der Taser perfekt geeignet, dass ich den Taser einsetze gegen Personen, die ein Messer in der Hand haben, um sich das Leben zu nehmen. Die werden dann in den meisten Fällen oder fast 100% der Fälle das Messer loslassen aufgrund der Wirkung des Stroms und somit habe ich mein Ziel erreicht. Die Person hat sich nicht das Leben genommen und ist nicht schwer verletzt worden.
Mhm.
Also dafür ist das nicht das beste Einsatzmittel.
Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Das heißt, der Taser, man hat keine bleibenden Verletzungen, wenn dich das Ding trifft?
Nein, also man hat, das sind ja zwei Nadeln quasi,
ja,
die hier
genau.
Vorne rausschießen, die sich in der Haut verankern. Wenn man das jetzt unter, ja.
Okay,
ich mal,
das
wären jetzt kleinste Verletzungen, ja. Es gibt auch die Möglichkeit, den Taser aufzusetzen. Der hat hier vorne zwei Lichtbögen.
Mhm.
Das geht auch noch, aber das ist jetzt wirklich nur, wenn man sehr nah an dieser Person dran ist und es irgendwie die Situation hergibt. Aber ansonsten ist es natürlich auch ein Distanz. Geht, ne?
Genau, circa 7 Meter fliegen die Pfeile.
Boah.
Ja, die sind so mit Widerhaken, die dann sich im Körper einrasten.
Mhm.
ja, wer sich mal irgendwie einen kleinen Stromschlag bekommen hat, man macht ja sofort den Arm weg, weil es ein unangenehmes Gefühl ist. Mhm. Da ist der Unterschied, du kannst den Strom nicht wirklich wegmachen. Der bleibt erstmal für mehrere Sekunden und man hat die Möglichkeit, immer wieder auch neu Strom zuzuführen.
Ach, so sieht der aus, ja?
So sieht der aus.
Ach, krass, okay.
Genau. Und zwischen den zwei Pfeilen wird dann ein Stromkreis erzeugt. Es fließt Strom, der führt zu unkontrollierten Reaktionen der Muskeln. Mhm. Und in den meisten Fällen, also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand nicht umkippt, aber in den meisten Fällen kippen die Leute um und möchten, dass der Schmerz aufhört, weil es ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl ist. Der Vorteil, wie gesagt, es bleiben in der Regel keine bleibenden Schäden.
Der Schmerz soll aufhören. Könnt ihr das steuern, wann es zu Ende ist, oder ist es dann einfach nach einer Zeit vorbei?
Also ein Stromfluss geht 5 Sekunden und ich habe die Möglichkeit, immer wieder neue 5 Sekunden nachzuschieben.
Ja. Okay. Ja, möchte natürlich keiner.
Also nein, natürlich nicht.
Nach Möglichkeit sollte es nach den 5 Sekunden vorbei sein und die Person entwaffnet sein und festgenommen. Aber es gibt eben eine Möglichkeit, ne, dass natürlich eine Person dann nochmal nachgreift oder irgendeine Situation ergibt. Und dafür ist das eben gedacht, dass man dann trotzdem noch nachsteuern kann.
Was ist so die Reichweite?
Circa 7 Meter.
Okay.
Ja, gut.
Das ist so die optimale Reichweite. Ihr kennt es vielleicht sicherlich aus dem Studium oder Ausbildung.
Ja, ja. Man sagt ja, 7 Meter Räderabstand.
Genau, da gibt es ja so.
12 haben sie doch schon gemacht mittlerweile.
Ach, wurde erhöht,
ja? Ja, seit den Messerangriffen, meint ihr, ne? Ich habe auf 12 gelernt.
Man generell ist ja sowieso, jeder Abstand, der ein bisschen mehr als 7 Meter ist, ist sowieso gut.
Ja, ja.
Mehr ist mal besser.
Das haben wir ja schon ganz oft gesagt, wenn es um die Debatte im Studium immer ging, ihr müsst bitte, beim Kampfsport verstehe ich das noch, die Piercings bitte rausnehmen oder sowas, aber wenn es bei Einsatztrainings war, wo ich mir dachte, warum? Ja, das ist eine Eigengefährdung. Ich sage, ey, wenn jemand so nah an mir dran ist, dass der mir an meinen Nasenring ziehen kann,
ich gesagt, dann,
dann habe ich, vieles davor falsch gemacht. Also das wäre...
Ja, aber du wirst dich wundern, tatsächlich, der Abstand, der realistische Abstand, den wir auch bei uns Maßnahmen haben oder in unserer täglichen Arbeit, der ist ja nie 7 Meter. Wir reden ja nicht mit den Leuten aus 7 Meter Entfernung. Ja, ja. Wir müssen die Leute ansprechen, wir kontrollieren sie, wir durchsuchen sie durch unsere, das was wir ja vorhin schon gesagt haben, durch unsere besonderen Eingriffsrechte, ne, dass wir eben die Leute an dem KBO eben auch durchsuchen dürfen. Und da hat man eben nicht immer die Möglichkeit, so eine Abstände herzustellen. Das geht auf gar keinen Fall.
Wir hatten das ja beim TSB letztens in einer Folge mit Kevin gehabt, dass wir das gesagt haben, ja, wir trainieren das irgendwie auf diese 7 Meter, aber wenn du dir immer vorstellst, wir sind da in einer sehr ruhigen Umgebung. So, ja, wo du es hast, aber wenn du irgendwo so im Stadtfeld bist und auf 7 Meter stehst, so, was hast du gesagt?
So, auf dem Conti, so auf dem Bahngleis.
Ja, ja, genau.
Wie bitte?
Ja,
das wäre optimal, aber...
Ist nicht meistens umsetzbar.
Ja, und du kannst auch nicht immer mitten auf der Straße stehen, einfach zu sagen, hey, ich brauche jetzt mal so meine 7 Meter.
Wenn man mal diese KBOs, ne, Alex, klar, das sind alles große Orte, aber am Ende des Tages sind das auch sehr eng besiedelte Orte vor allen Dingen, ne? Also sind viele Menschen und viel Wusel, viel Trubel.
Ja, dann schießt du da die 7 Meter entlaufen, da ist man eine Gruppe, so ein Reisebus erstmal
durch. Irgendeine Touri-Gruppe läuft immer durch mit ein paar Selfie-Sticks.
Aber die Situation haben wir ja oft, da reichen auch 3 Meter aus oder 2 Meter, dass irgendwelche Menschen durch die Maßnahme durchlaufen. Du da stehst und auf dir wird noch halb irgendwie der Ausweis aus der Hand gehauen, weil die
müssen da durch.
Die müssen jetzt da durch.
Ja, sofort auch.
Und wenn man dann eben sagt, ob sie bitte vielleicht außen rumlaufen könnten, dann wird ja meistens schon mit so einer gewissen Aggressivität.
Machen Sie mal die Kamera an.
zum Beispiel, ja. Naja, aber es ist halt.
Werdet ihr oft angepöbelt aufgrund eurer Stellung, dass ihr ja vor allen Dingen an KBOs seid? Ihr habt das ja vorhin auch schon so angesprochen. Ich meine, ihr wart jetzt von dem Vorwurf noch nicht betroffen, aber so Racial Profiling. Ihr seid ja eben viel an Orten, an denen viel kontrolliert wird, an denen ihr viele Eingriffsrechte habt aufgrund der hohen Kriminalität. Seid ihr oft mit pöbelnden oder besorgten BürgerInnen in Kontakt, die eure Maßnahmen stark anzweifeln?
Ja. Also ich würde sagen, es kommt ganz auf den KBO an.
Genau.
Es ist völlig unterschiedlich. Am Alexanderplatz haben wir damit überhaupt kein Problem. Da freuen sich meistens die Leute, wenn wir da sind.
Das ist tatsächlich so, ja.
Genau. Cotti und Görli sind so, sage ich mal, die Schwerpunkte, wo wir doch öfter Kritik uns anhören müssen. Ob die jetzt berechtigt ist oder nicht, möchte ich gar nicht beurteilen. Fakt ist, die ist da und damit müssen wir irgendwie umgehen. Gerade im Bereich des Wrangelkiezes hatten wir das in der Vergangenheit öfter, dass da Bewohner oder auch nur Passanten, die da sind, ganz genau beobachten, was wir da machen.
Mhm. Kannst du dir richtig vorstellen, so aus dem Fenster schon raus.
Ja, das ist halt einfach da. Görli ist ja schon immer so ein Hotspot, wo auch viel Politik mit reinspielt.
Klar.
Und da hat sich auch über die Jahre so eine gewisse, nenn's mal, Polizeifeindlichkeit entwickelt, ne, oder so ein Anti-Polizei-Verhalten, dass man eben grundsätzlich sagt, die Polizei, alles, was die Polizei macht dort in diesem Bereich, ich sag das jetzt mal einfach so verallgemeinert, ist eben falsch. Das ist nicht rechtens und die Polizei hat da nichts zu suchen und die sorgt dafür keine Veränderungen. Und ich stelle mir zwar persönlich mal die Frage, wie wäre es denn ohne Polizei? Polizei. Ja, ja. Wie sieht es da aus nach einem Jahr ohne Polizei? Es gibt auch verschiedene Vereine, die da sich mittlerweile gegründet haben gegen die Polizeibehörde. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber die gibt es eben, die sich dort aus Anwohnern zusammengestellt haben. Aber es gibt auch Anwohner, die das sehr positiv sehen, was wir da machen, weil die eben nicht wollen, dass ihre Kinder da durch Spritzen rennen im Sandkasten oder nicht wollen, dass ihrer 12-, 13-jährigen Tochter oder auch Sohn eben Betäubungsmittel angeboten werden, was ja da passiert.
Also schon vor dem Girlie übrigens. Also,
in den Nebenstraßen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es so eine Dienststelle wie uns gibt oder auch den zuständigen Abschnitt und eben die Brennpunktstreife, um da gegenzuarbeiten, weil wir können so eine Zustände nicht zulassen.
Und ich persönlich muss sagen, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, dass die Leute uns da genauer beobachten. Ich begrüße das sogar und sage, ey, guckt uns gerne zu.
Das haben Ami und Omi auch gesagt, ne? Von der Kotti-Wache.
Ja, weil dann seht ihr ja, das ist ja der beste Effekt zu sehen, dass wir gar nicht so viel falsch machen, wie ihr glaubt. Wenn da Leute stehen und gucken, dann habe ich wirklich gar kein Problem damit und ermutige die sogar manchmal, guck aber dann richtig, guck genau hin.
Na, ich sage ihnen auch immer, sie können stehen bleiben, solange sie jetzt nicht mitten in der Maßnahme drinstehen, weil das gab es eben auch schon.
Ja.
Dass man dann Leute hat, ne, die kontrolliert man, dann durchsucht man die und auf einmal steht dann direkt neben einem jemand, der die Maßnahme nicht in Ordnung findet. Und
wer bist du denn jetzt?
Ich will aber nicht immer auch sagen, sie haben KBO, sie können sich ja direkt daneben stellen, dann mache ich gleich mit ihnen weiter, wenn ich mit dem einen Kollegen hier durch bin.
Also
so haben dann die wenigsten Bock.
Genau.
Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe diesen Satz nicht nur einmal gesagt. Ja, tatsächlich, weil ich sage dann immer gleich Recht für alle, ne? Weil natürlich ist ein KBO, wenn sie hier jetzt auch gerade verweilen, dann können wir sie natürlich in die Maßnahmen mit einbinden, das ist doch gar kein Problem. Und stellen wir da eine gewisse Gleichheit her. Wenn sie hier eine Ungleichheit sehen, möchte ich ihnen natürlich direkt am lebenden Objekt eine Gleichheit vorstellen. Wie gesagt, es gibt ja auch viele, die können da stehen. Wenn die 10, 15, 20 Meter stehen und beobachten, davon fühlt sich keiner von den Kollegen, die ich kenne, gestört. Das ist wirklich nicht so.
Ich finde auch so unsere Polizei, ne? Ihr habt es vorhin auch am Anfang schon gesagt, also das ist in der BPE auch, also wir sind ja schon eine sehr diverse Polizei, finde ich.
Absolut.
Und ich möchte das mal auch meinen Cousin. Wir haben da gleich noch eingehen. Ja, nein, aber weil es ist einfach so, weil mein Cousin, der hat eine ganze Zeit lang in Stuttgart gelebt. Und das ist jetzt hier kein Bashing gegen unsere KollegInnen in Süddeutschland, aber wir sind eine coole Polizei, finde ich. Und der hat auch gesagt...
Hört man auch oft, ja.
Natürlich haben wir auch ein adäquates Auftreten und wir haben unsere Richtlinien im Moment auch so. Man sieht schon, dass wir bunter sind auf jeden Fall und auch in unserem Schnack anders sind einfach. Ne? Wir sind halt auch immer noch, ist so, Mann, wir sind immer noch in Berlin und wir haben auch andere Probleme hier als in anderen Städten. Aber ist es ja einfach natürlich, so.
Wir haben
ein
ganz anderes Deliktsaufkommen als woanders.
Ne? Und auch andere Menschen. Ja. Also wir sind halt, Berlin ist ja jetzt nicht bekannt dafür, gediegene Menschen anzuziehen. Und das meine ich nur wertend.
Wir haben einfach ganz viele andere und ganz viele Herausforderungen unterschiedlichster Art. Und das ist, glaube ich, das macht aber auch für uns, ob nun Kripo, Schupo, was auch immer, macht den Beruf ja auch so spannend.
Ja.
Weil wir eben so viel Abwechslung haben. Ne? Das ist keiner von uns hat diesen Beruf mal begonnen, weil er nur immer jeden Tag dieselbe Sache machen würde.
Ja.
Apropos divers.
Ich sag das schon mit seinem Zettel. Wo hat die Zahlen doch bereit? Und jetzt bin ich ja mal gespannt.
Wie divers seid ihr denn in der Bibliothek? Möchtest du uns darüber was
erzählen? Vier Männer, drei Frauen.
Nee, also die Örtlichkeiten, an denen wir arbeiten, sind ja auch von ihrer Vielfältigkeit geprägt. Deshalb ist es schon hilfreich, wenn die BPE auch das repräsentieren kann. Deshalb haben wir uns mal die Mühe gemacht, die ganzen Sprachen rauszusuchen, die wir bei uns in der Einheit haben. Vorab, es sind 19 Stück.
Das ist schon krass, finde ich.
Ich zähle mal kurz alle auf und ihr könnt mir sagen, wie viele ihr davon überhaupt kennt. Also wir haben
jetzt hier.
Arabisch, Englisch, Türkisch, Spanisch, Albanisch, Polnisch, Punjab, Urdu, Hindi, Kroatisch, Serbisch, Russisch, Kurdisch, Farsi, Rumänisch, Litauisch, Paschtu, Bulgarisch und Französisch.
Da kenne ich tatsächlich zwei, drei nicht von und das kann man sich vielleicht denken, welche. Aber geil, das sprecht ihr alles?
Ja.
Also jeder von euch, jeder von euch, die 19 Sprachen fließen.
Das ist auch so eine Grundvoraussetzung. Unter 19 Sprachen.
Hast du hier, kannst du nicht zu uns kommen.
Sorry, da ist nichts mit Brennpunkteinheit. Da.
Das ist schon, ihr seid krass. Es gibt doch auch dieses ganz virale Video. Ich glaube, es ist ein Berliner Kollege tatsächlich, der nachts eine Kontrolle. Genau, und auf einmal sagst du ja, ist es
BPE? Das ist aus unserer ersten Dienstgruppe.
Ja. Ja. Der hat mich gerade die Woche auch gesehen und dachte mir so von wegen, fließend Französisch direkt hingeknallt.
Ja. Er fragt noch so Français und dann der Typ so, oui. Und er bam, 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 bam. Genau. Und ich dachte, ja, Mann.
Das ist aus dem Einsatz der BP, am Kotti.
Ja, war es Kotti, ne? Genau. Wir hatten das ja schon mit Rami und Omi. Was ist es, das Kotti, der Kotti?
Schöne Grüße an Mo übrigens.
Ja, genau.
Dafür.
Genau.
Ja,
an alle anderen, genau.
Ja, ihr heißt auch alle Mo und Joe da, ne?
Mehr als zwei Buchstaben.
generell Decknamen. Das ist
wie bei Men in Black.
Ja. Ja, also mit Start legt man quasi auch seine Identität ab. Und deswegen.
So sollen wir dazukommen hier mit Lee und ich mach auch nochmal.
Nee, wir heißen auch Mojo.
Nur Mojo, nur die zwei.
Was wäre ein cooler Name für einen Podcast übrigens, ne?
Mojo. Ja, nee, das ist, hört auf, das ist ja affig. Also es ist ja, klingt ja wie so eine Sat-1-Streife. Mojo, heute wieder am Kotti.
Wir bringen Mojo hier rein. So.
Ja. Mojo?
Ja.
Oh, spannend. Also okay, BPE. Und ihr seid auch 24 Stunden wahrscheinlich Bereitschaft, ne? Also ihr habt ein Schichtmodell, was... Uiuiui. Da wird der Finger schon gehoben.
Jetzt ist hier wieder gefährliches Halbwissen.
Ja, ja.
Ich kann es ja nur erahnen, bei Brennpunkt. Brennpunkt macht ja nicht mal das Feuer aus kurz.
Ja, könnte man denken. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, es gibt ja auch noch die Brennpunktstreifen auf bestimmten Abschnitten, also auf dem Abschnitt 53, 54, 51 und 55. Auch, genau. Da gibt es die Brennpunktstreifen, das sind auch nochmal quasi anhängig an deren Dienstgruppen, aber im Tonus, da ist man halt nicht, da gibt es keine Brennpunktstreife, die fest ist, sondern die wechseln immer mal, ich glaube, aus den Dienstgruppen in diese Brennpunktstreife, sodass zeitlich quasi die KBOs dann durch uns und durch die BPSen komplett abgedeckt werden. Aber wir sind keine 24-Stunden-Dienststelle. Wir haben nochmal einen ganz gesonderten Dienstplan, den gibt es auch so nur bei uns. Ich sag mal, wir haben einen 4-Wochen-Tonus. Fangen mit Woche 1 an, am Beispiel einer Dienstgruppe.
Ja, ja.
Montag, Dienstag quasi so Tagschichten. Mhm. Dann haben wir 2 Tage frei, dann haben wir 2 Nachtschichten.
Mhm.
Dann haben wir 3 Tage frei, dann haben wir 2 Tagdienste, dann haben wir 2 Nachtschichten.
Immer 12 Stunden?
10 Stunden.
Wir
haben 4 Dienstantritte, a 10 Stunden.
Okay. Mhm.
Dann haben wir 4 Tage frei und dann haben wir 4 Tagdienste, 1 Tag frei, 4 Tagdienste und dann haben wir ein geschütztes Wochenende. Das ist auch immer fest. Also unsere
Also insgesamt sind das 16 Dienstantritte im Monat mit nur 4 Nachtschichten im Monat. Also in dem Fall klingt das erstmal attraktiv.
Ihr nehmt ja auch Kripos.
Ich wollte gerade sagen, ne?
Wir nehmen auch Kripos. Und
aber mit Uniform.
Guck mal, die Zivile. Wir haben auch noch Zivile.
Genau, ja.
Da bin ich noch eine Zifte. Ich finde den Tonus richtig gut.
Da muss man auch ehrlich zu sein, haben wir eine Achterschwinge, wie Joe vorhin beschrieben hat. Also wir nennen sie liebevoll die Achterschwinge, wo wir 4 Dienstantritte haben, 1 Tag frei und dann wieder 4 Dienstantritte.
Ja, es ist
da
heftig,
muss man durch. Ne? Wenn man das geschafft hat, hat man wirklich eine entspanntere Phase. Mein Pech ist gerade, ich bin gerade am letzten Tag der Achterschwinge und musste den letzten Tag auch mal länger machen. Deshalb bin ich ein bisschen müde, aber sonst geht es mir super.
Das ist
ja, gut, dass wir aufnehmen.
Das ist schön, dass es dir gut geht.
Man muss sagen, der große Vorteil ist, der Plan steht Jahre im Voraus fest. Der ist ein Stein gemeißelt. Da kann man auch nicht dran rütteln. Ich weiß jetzt schon, wie ich in 3 Jahren arbeite.
Genau.
Und das ist für die Planung doch schon ein großer Vorteil.
Das ist so wirklich gut. Wenn man in 3 Jahren in Urlaub fahren möchte, dann weiß man
ja
schon.
Nee, aber es ist anscheinend was Längerfristiges, auch die BPE.
Aber es ist tatsächlich so, du weißt zumindest, okay, du willst jetzt, sagen wir mal, mit deinen Freunden, wollt ihr jetzt, keine Ahnung, zu einer Tattoo-Convention oder sowas? irgendwie.
Das ist jetzt richtig Klischee hier gerade, dass ich habe noch nie eine Tattoo-Convention besucht. muss ich dazu sagen.
Als Beispiel jetzt nach Leipzig, irgendwie nächstes Jahr ist an dem und dem Wochenende. Mhm. Ah, du weißt, okay, an dem Wochenende arbeite ich nicht, kann ich auf jeden Fall hin. Und das wird auch so bleiben. Also daran kann keiner was rütteln. Das ist schon ein großer Vorteil.
Der Kehrschluss, ich kann auch nicht sagen, ich bräuchte dann frei in 3 Jahren an dem Wochenende und dann tausche ich einfach.
Urlaub oder DA. Ne? Also das ist schon möglich.
Also wenn du zur Tattoo-Convention dann auch Chemnitz möchtest.
ich guck mal, was in 3 Jahren so terminlich ansteht.
Dann kannst du da auch hingehen, Markus. Okay, Brennpunkt. Und ihr habt schon gesagt, eure Hauptdelikte sind BTM, Gewaltdelikte.
Mhm. Gut, man könnte das Ganze jetzt noch erweitern, indem man sagt, okay, wir kann ja mal so eine übliche Aufstellung nehmen, wie sie so bis vor kurzem zumindest noch üblich war. Wenn eine volle Stärke einer Dienstgruppe da ist, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass wir, sagen wir mal, wir haben 2 bis 3 Gruppen, A 6 bis 8 Leute. Dann haben wir noch eine zivile Komponente. Das sind vielleicht auch nochmal 2, 3 Kollegen in einem Zivilfahrzeug. Wenn es dann immer möglich war und ist, noch einen Funkwagen, den man besetzen kann. Mhm. Dann macht man ganz normale Funkwagenarbeit. Man kann sich dann entscheiden für einen Bereich oder einen Abschnittsbereich in der Direktion 5 und kann dort die Funkwagen des jeweiligen Abschnitts unterstützen. Und das schafft natürlich auch nochmal eine gewisse Abwechslung.
Beschreibt mal einen Arbeitstag von euch. Ihr fangt morgens an und dann?
Frühstücken. Ja, erstmal aufstehen.
Kaffee trinken.
Kaffee trinken, frühstücken.
Es gibt so Gäste, die mag ich richtig gerne.
Also
gerne.
Das geht mir bei dem Podcast auch mal so.
Ja.
Ja. Naja, aber
beschreib doch mal. Ich war von gestern jetzt beispielsweise. Ja. Man kommt zur Dienststelle, klar, man rüstet erstmal die Fahrzeuge auf und sich selbst, sprich, man zieht seine Uniform an, man holt seine FEM ab. Die Fahrzeuge werden aufgerüstet mit Platten, Helmen, Schilden, eine Ramme. Also erstmal viel zu schleppen. Wenn man das geschafft hat, haben wir auch einen wunderschönen Koch bei uns,
ja,
wo man sich ein schönes Rührei bestellen kann.
Das Grüße an Bernd.
Genau, Grüße an Bernd an der Stelle. Und dann hat man quasi eine Stunde erstmal Zeit, auf der Dienststelle anzukommen, seine E-Mail zu checken, Vorgänge noch zu bearbeiten etc. Dann ist es so, dass wir nach einer Stunde rausfahren an die Örtlichkeiten. Es gibt für den Tag dann meistens einen Chef, einen PF, der vorgibt, wo wir hinfahren. Wir spielen dann die jeweiligen KBOs und sind dann erstmal 8 Stunden draußen. Also wir haben einen Außendienstanteil von 8 Stunden. In diesen 8 Stunden betreuen wir die ganzen KBOs, die Brennpunkte, machen da Arbeit, die anfällt. Das ist wirklich schwer zu sagen, was jetzt genau. Also da gibt es alles Mögliche. Meistens haben wir dann BTM-Handel, den unsere zivilen Kräfte beobachten, wo wir dann versuchen, die Händler festzunehmen. Zeigen aber auch natürlich Präsenz an den verschiedenen Örtlichkeiten, sind für den Bürger da ansprechbar. Kümmern uns um auch die Probleme der Anwohnenden vor Ort, der Restaurantbetreiber. Hören uns auch, also wirklich, man hört sich die Probleme an, weil man ist halt jeden Tag da. Und die kennen uns auch mittlerweile. Und dann sagen die, ey, letzte Woche war wieder das und das, könnt ihr euch nicht darum kümmern und, oder sowas ähnliches. Oh. In den 8 Stunden schreiben wir dann natürlich auch unsere ganzen Vorgänge, die anfallen. Dann fahren wir wieder rein und haben wieder 1 Stunde, um drin das ganze Organisatorische zu bearbeiten. Und wenn das erledigt ist, hat man hoffentlich einen pünktlichen Feierabend und geht nach
Hause. Genau. Aber das ist ja wie auf jeder Dienststelle oder fast jeder Dienststelle, die operativ draußen ist. Ob der pünktliche Feierabend garantiert ist, weiß man nicht. Das habt ihr jetzt ja vielleicht in den Praktika auch schon
erlebt. Ja, klar.
Naja, aber das ist ja auch nochmal eine Sache zu erwähnen, dass ihr mobil schreiben könnt.
Ja, also mobil insofern, wir schreiben dann eben auf den entsprechenden Abschnitten, bei denen wir halt unterwegs sind.
Okay.
Also wir haben jedes Mal zur Dienststelle zurückfahren, das wäre ein bisschen umständlich. Es sei denn, das sind Vorgänge, die müssen jetzt nicht so gefertigt werden, also da hängen jetzt keine Asservate dran, irgendwie direkt Betäubungsmittel oder weiß ich was. Das kann man dann natürlich dann auch schreiben. Wir haben auch mittlerweile die Möglichkeit, unsere Asservate wegzuschließen, zu asservieren. Das ist schon ganz gut. Das war früher auch schon mal anders, deswegen sage ich, es hat sich viel entwickelt bei unserer Dienststelle. Das ist immer besser geworden.
Aber die Laptops habt ihr nicht?
Doch,
wollte ich gerade sagen, beim Mobil meinst du wahrscheinlich die Laptops, ne?
Genau, ja, von unterwegs. Die nehmen wir auch mit raus. Da haben wir kleinere Vorgänge, schreiben wir dann auch auf dem Laptop. Aber wenn es jetzt um was Größeres geht, ist es doch angenehmer, an einem Rechner zu sitzen, der kleine Laptop, wenn das Auto fährt. Und
natürlich
ist es nicht immer ganz so leicht.
Ja.
Und das wichtigste Einsatzmittel für uns ist schon fast, würde ich sagen, das Fast-ID-Gerät.
Genau. Unseren Bearbeiter haben wir ganz komplett vergessen.
Richtig.
Wir haben ja nicht nur unsere Gruppen, sondern wir haben auch noch unser Bearbeiterfahrzeug. Hm. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt oder ihr das
Mir sagt es was, weil in meinem ersten Praktikum war ich in der Nachtschicht dabei, wo wir uns in U-Bahn versteckt haben, rausgesprungen sind und dann BTM-Kontrollen gemacht haben. Und ich weiß noch, dass wir uns dann am Kotti oben getroffen haben mit extra einem Wagen, wo Fast-ID und wo Fast-ID durchgeführt worden ist.
Okay, na, das könnt ihr für alle anderen einfach mal kurz
sagen, also dem Bearbeiterfahrzeug, das kann stationär stattfinden, also auf der Dienststelle, die Arbeit des Bearbeiters, aber bei uns ist es häufig so, dass wir dafür spezielle Fahrzeuge haben, die eben technisch so weit aufgerüstet sind, dass man theoretisch auch Sachen ausdrucken könnte. Die haben ja halt mehr Steckdosen als das normale Fahrzeug, die haben mehr Funkgeräte als das normale, also dass sie verschiedene Funkkanäle schalten können. Da sitzt halt unser Bearbeiterteam drauf, die legen halt verschiedene Dateien an, wo eben vermerkt wird, wen wir kontrolliert haben, was gefunden wurde, welche Vorgänge, damit wir das später natürlich alles zuordnen und nachverfolgen können. Zudem führen die auch in den meisten Fällen auch das Fast-ID-Gerät mit. Wenn wir jetzt eine Person draußen kontrollieren, die eben keine Ausweispapiere dabei hat, eben direkt vor Ort, dann, wenn diese Person schon mal Fingerabdrücke abgegeben hat, das ist natürlich wichtig, die müssen halt einliegen, die wir nehmen können und da anhand des Fast-ID-Gerätes dann zweifelsfrei identifizieren können. Das ist auch ein super Einsatzmittel. Also es ist top.
Also ein Bearbeiterfahrzeug kann man sich einfach wie so ein mobiles Büro vorstellen.
Ja. Dann habe ich damit schon mal zu tun. Also jetzt nicht als Geschädigte, wollte ich gerade sagen. Nicht als,
muss keine Fingerabdrücke abgeben.
Nein, genau, nicht als Tatverdächtige.
Kleinkriminelle.
Ganz ehrlich.
Ja, es hat sich anfangs so angehört, ne? Wir haben uns in U-Bahn versteckt und sind dann rausgesprungen. Ich dachte erst, was kommt jetzt?
Und sind dann so rausgesprungen, als die Kollegen kamen und schnell weggelaufen.
Ja, nee, Leute, also dafür
die klassischen U-Bahn-Surfer.
Haben uns auf der Kottibarre versteckt.
Dafür bin ich, habe ich nicht den Drang, sondern habe ich nicht diesen Adrenalinkick-Drang. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das schon sehr aufregend finde, von einer Mauer zu springen, die so hoch ist wie mein Knie. Und zum anderen, das ist mir doch nichts um die Uhrzeit. Renne ich doch nicht mehr draußen rum, ey. Vor allem hier am Kotti. Bin ich viel zu müde für. So richtig glücklich, wenn ich um 9:30 im Bett liege.
Da fällt mir aber noch eins, zu unserem Alltag, muss man noch dazu sagen, gehört natürlich dazu, wenn irgendwo in der Direktion 5 Kräfte gebraucht werden, aufgrund eines größeren Einsatzes oder was auch immer, wird ganz gerne auf uns zurückgegriffen, weil wir nun mal eine sehr, sehr große Mannstärke haben. Also wir sind mit 4 Gruppen meistens draußen. Die sind besetzt mit 5 bis 6 Personen. Das hat so ein Funkwagen beispielsweise nicht zu bieten, die dann nur zu zweit sind. Sprich, überall da, wo man Manpower braucht, werden wir dann auch gerufen und unterstützen natürlich die Kollegen sehr gerne mit unserer Mannstärke.
Mhm. Apropos divers aufgestellt, habt ihr Frauen bei euch?
Ja, wir haben Frauen bei uns, aber das ist immer noch etwas, was wir versuchen, was ist ein generelles Direktion 5 Problem. Es gibt sehr, sehr wenig Frauen in der Direktion 5. Man könnte sich jetzt fragen, was sind die Gründe dafür? Ich weiß nicht, das ist noch nicht ausgewertet worden, aber es ist jetzt kürzlich erst ausgewertet worden, dass wir sehr, sehr wenig, generell sehr wenig Frauen haben in der 5.
Wie viel habt ihr in der Dienstgruppe?
Wir haben jetzt, glaube ich, ich will es nicht sagen, nicht, dass ich irgendjemand vergesse und dann ist irgendjemand böse auf mich. Nee, also ich sag mal, im Durchschnitt pro Dienstgruppe sind es vielleicht 3, 4 Frauen.
Ja. Also ich glaube, unsere Dienstgruppe hat 3.
Es ist verschwindend gering.
Ja.
Also, das ist aber etwas, was wir uns auf jeden Fall wünschen würden, was definitiv gut wäre, wenn es so ein bisschen sich, muss sich ja nicht ausgleichen, aber mehr werden sollte es schon, weil es bei gewissen polizeilichen Maßnahmen einfach auch ganz gut ist, wenn eine weibliche Dienstkraft vor Ort ist, was vielleicht auch mal eine Situation deeskalieren kann. Mhm. Ne? Männer sind ja manchmal ein bisschen hitzköpfig. Ja? Also wäre schon schön, also an alle, die sich gerne für die BP interessieren.
Ja, wenn es sein muss.
Ich mach's, frag doch direkt einfach. Und nicht durch die Blume hier, ich mach's doch.
Genau, ja. Und ja, das ist leider noch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Aber kommt vielleicht noch. Jetzt nach diesem Podcast.
Yeah. Ja. Direkt startet nochmal ein Werbeaufruf hier.
Also ich zum Beispiel kenne genug Frauen, die zur Schutzpolizei möchten und die in die Direktion 5 wollen.
Ja, aber wie viele Frauen kennst du, die vielleicht zu einer Hundertschaft möchten oder zu einer Brennpunkteinheit?
Ja, ist richtig.
Weil es natürlich schon immer, klar, wir reden jetzt davon, ja, wir kontrollieren Leute, wir sammeln BTM ein und sowas. Hört sich zunächst erstmal blumig an, aber da sind natürlich auch immer Menschen hinter mit Emotionen, die vielleicht auch unter Betäubungsmitteleinfluss stehen, die aggressiv sind, die was zu verlieren haben, die gewalttätig sind ohne Betäubungsmittel, und es kommt eben auch mal zu körperlichen Auseinandersetzungen, und das nicht zu wenig, egal was wir dafür tun, egal wie nett man manchmal ist. Manchmal lässt es sich halt einfach nicht vermeiden, und das möchte auch nicht unbedingt jeder machen dann. Ne? Das hört sich erstmal nach Action an, aber ich glaube, der ein oder andere Kollege, der vielleicht dann frisch rausgekommen ist und sich viel Action gewünscht hat, wenn man das erste Mal einen richtigen Widerstand hat, wo es vielleicht auch mal vor einem selbst wehtut, dann glaube ich, ist es nicht mehr so coole Action oder so, ne? Also ist es ja normal, also jeder Junge oder jeder Polizist, Mädchen, wenn nicht weiblich, träumt davon, Action zu erleben.
Ja, ich glaube, wir alle haben als Kind gedacht, Verfolgungsjagd und eben, sowas. Ne? Und dann kommst du hier hin und denkst dir, oh, nicht schon wieder,
schon wieder offenes Auto.
Ja, nee, das oder vor allen Dingen auch so, ich weiß das ja, wie gesagt, gerade so Cotty Girly, das sind dann Leute, mit denen, die musst du dann irgendwie zum Boden bringen, dann wehren die sich, dann sind die druff und dann...
Aber manchmal, man denkt es gar nicht, dann sind wir an KBOs, die komplett ruhig sind eigentlich. Da passieren manchmal noch viel krassere Sachen als jetzt vielleicht an einem Girlie oder Cotty. Also ich kann mich manchmal an so Alexanderplatz erinnern, der eigentlich immer Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Das ist immer für eine Überraschung zu haben. Da
Eben, da sind schon Sachen passiert, wo ich auch gedacht habe, hey, was war das jetzt? Also jemand, den ich dann, glaube ich, 2 an einem Tag festgenommen habe oder so.
Ach, krass.
Ja? Oder 3 gefühlt. Das ist dann immer wieder rein und wieder raus. Irgendwie, weiß nicht, wo der herkam. Ja, manchmal ganz wild. Aber dazu haben wir ja Zahlen. Wir haben
ja vorbereitet. Der was vorbereitet.
So viel vorbereitet war hier noch nie.
Nein, alles gut. Wenn ihr was über Zahlen
habt. Ja, bitte.
Aber ich habe leider keine, also ich habe es ja vor ein paar Tagen ausgerechnet, aber ich habe leider keine Aufschlüsselung der Festnahmen. Aber das kommt noch.
Klar.
Ich werde das nachliefern. Das könnt ihr dann unten einblenden. Ja.
Nein, du bist immer herzlich hier willkommen.
Laufschrift.
Das ist auch dein Stuhl.
Was wollt ihr wissen? Also ich habe jetzt hier mal so eine Statistik aus dem Jahr 2024. Wir haben hier zum Beispiel einmal, was wir generell an Personen überprüft haben, wie viele. Was
schätzt ihr,
so?
Alle KBOs?
Alle KBOs in 2024 durch alle Mitarbeiter.
Wenn wir jetzt überlegen, was wir haben 1,8 Millionen Anrufe bei der ELS gehabt im Jahr. Also ihr habt nicht 1,8, das wäre ultra krass.
Nee, also wir sind,
die BP macht
wir sind also an sag ich mal, wir sind um die 120 Leute, die draußen sind.
Aber nicht gleichzeitig.
Nicht immer gleichzeitig.
Ich finde es richtig schwer. Ich finde es wirklich schwer im Jahr. Wie, 4 Monate
vier Dienstantritte pro Woche.
Wie?
16 Dienste im Monat.
16 Dienste im Monat.
Jetzt irgendwie so
in 4 Dienstgruppen.
60 bis 100.000, das ist zu wenig. Ich kann
ich
das
weiß
super
nicht, wenn, ich würde sagen, in einem Monat 1.500 und dann 1.500 mal 12 ist, weiß ich nicht.
Aber ja, also wir sind bei 8.789 ja, Personen.
Achso, ja, okay, gewesen. Gut, das ja. ist ja wirklich, okay. aber komm.
direkt.
Aber hätte ich jetzt mehr, obwohl es ist nur Direktion 5 da,
ja. ja, vergessen, eben, ne? Eben, es ist nur ein bestimmter Bereich. Ja.
Stimmt.
Bestimmter Bereich Berlins. Ne? Also das ist dann, ich finde, so knapp 9.000 Leute sind,
ist halt auch viel,
sind
ne?
schon, ist schon ein bisschen
auch, was. Da muss ja. halt 365 Tage im Jahr, ne? Ist halt auch schon wieder viel.
Ja,
genau.
Ja, am Schätzen bin ich nicht gut.
Ich auch gar nicht.
Hat man gerade gesehen.
Ja.
Und weil wir auch vorhin diese große Dimension mit ja. der Els hatten, 1,8 Millionen Anrufe ja, im Jahr, aber es ist halt Notrufe für komplett Berlin. Ja. Ne? Ist natürlich ja, ja. nochmal eine andere das, Nummer als die DIR 5.
Das ist schon krass, ja.
So, hau raus.
Was haben wir noch? Wir haben Platzverweise. Bei uns ist es so, dass wenn es zu einer Straftat kommt oder wenn es sich um eine Person handelt, die eben schon des Öfteren durch Straftaten dann genau diesem KBO oder in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, aufgefallen ist, können wir Platzverweise erteilen. Das geht dann ca. 48 Stunden, beziehungsweise bis zum nächsten Tag, bis zur Nachtzeit des nächsten Tages.
Zum Ablauf des nächsten Tages.
Ja, bis zum Ablauf. Also danke, besser ausgedrückt. So lange geht es, sorry. Und davon gab es knapp 4.000, ca. fast die Hälfte. Fast ID wurde tatsächlich 613 Mal bemüht.
Hätte ich jetzt mehr gedacht, muss ich sagen.
Hätte ich auch, finde ich jetzt auch ja, auf das Jahr Verdacht, ja. finde ich das auch.
Hätte ich
weil
auch,
das machen wir gefühlt täglich.
Hätte ich auch gedacht, das ist ein bisschen mehr, aber.
Ja fast zweimal am Tag so gefühlt, ne?
Manchmal ist es wirklich tagesabhängig, wetterabhängig, ja. wie viele Leute sind auf der Straße, etc. Wen trifft man da an? Wen kontrolliert man? Dann haben wir, ich habe das so ein bisschen nach Einheiten aufgeschlüsselt, weil so Gramm und Kilogramm, das stand halt jetzt nicht immer da. Also wir haben 2556 Einheiten Cannabis oder Haschisch beschlagnahmt. Also das kann jetzt alles sein. Da reden wir von einem kleinen DVT, also kleinen Druckverschlusstütchen von, weiß ich nicht, einem Kilo, einer Kilotüte oder einer 2-Kilo-Tüte.
In der Asservatenkammer, Markus. Wir durften letztens in der Asservatenkammer gehen.
Oh.
Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Und die wurde kurz zuvor geleert. Ui. Ui, da war ordentlich
ja,
was
ja,
drin.
Ich dachte, Tüten können groß, aber nicht, dass sie so
ja,
groß
das ja. sind.
Gibt es, ja. Dann DNA. Also, wenn es die rechtliche Voraussetzung gibt, dann können wir auch DNA-Probe mhm. erlangen.
Na, wahrscheinlich mit Speichel dann, richtig, ne?
Eine Speichelprobe. Ja. Genau. Eine Speichelprobe, genau. Das haben wir 73 Mal gemacht. Das ist, ja.
Ja, finde ich auch wenig.
Ja. ja, die rechtlichen Voraussetzungen sind auch nicht immer da, ne?
Das ist richtig,
dazu ja. muss man sagen, es ist auch freiwillig.
Also. Genau.
Ja, ja, stimmt.
Danke für den Einwand. Ist auf jeden Fall freiwillig. Dann haben wir noch Mikroreagenzgefäße und Kugeln. Das habe ich zusammengefasst. Also Mikroreagenzgefäße kennt ihr quasi da, wo es... Hast du schon mal gesehen?
Nee.
schon mal gesehen? Quasi diese kleinen kegelförmigen Plastebehältnisse, mhm. in denen oftmals auf der Straße eben Kokain verkauft wird.
Ah.
Genau. Oder die Kugeln, eben die Heroinkugelchen, die in Zellophan oder irgendwas eingewickelt sind. Ne?
Ja, ja. Das ist spannend.
Davon hatten wir 4.684.
Das hätte ich gedacht tatsächlich, ja. dass da so viele sind.
Ja, das ist sehr, ja, sehr viel. Definitiv, das ist auch, das haben wir fast immer eigentlich.
Aber, oder ihr habt doch hauptsächlich wahrscheinlich gestern. Marihuana und also...
Und Kokain oder...
Also vorgestern hat schon Heroin-Dealer.
Ja.
Das klingt ja, als ob du vorgestern hatte ich einen McFish. Das, ja, das McFish Olé und dann...
So nach 5 Jahren, da ist man noch einfach, ne?
Abgebrüht.
Ja, ach, gestern hatte ich hier den Cookie und da.
Aber den hatte ich letzte Woche schon. Dann war der wieder draußen und naja. Ihr wisst, wie es ist.
Ja. Das ist halt so. Dann hatten wir Tabletten, 3501 Tablette. Ist auch ganz gut. Also,
ja.
Also Tabletten ist halt Ecstasy. Das ist jetzt nur rein Ecstasy.
Es ist 101 Dalmatiner waren auch wichtig, dass es noch der eine ist.
Ja, was hatten wir noch? Achso, loses BTM. Natürlich, manchmal finden wir eben auch einfach nur irgendwelche DVTs, wo Pulver drin ist, was nicht weiter bestimmbar ist. Oder Druckverschlusstütchen mit tatsächlich dann Kokain, Speed, Ketamin, solche Sachen. Davon hatten wir 984.
Natürlich mehr gedacht.
Dann
die 5 mit den ganzen Clubs.
Ja, ja, das ist also meistens ja nicht lose. Meistens halt wirklich nur in den MAGs drin oder eben in anderer Form. Arzneimittelverstöße haben wir natürlich auch viele. Ne? Das ist gerade so Kotti, da ist viel so mit Diazepam, Präger Berlin.
Verschreibungspflichtige.
Ja, alles, was verschreibt. Was, da wird es wirklich.
Benzos und
das
so.
Das wird, ja, genau, ja. Das wird ja da tagtäglich gehandelt in Massen, würde ich sagen, in Massen. Und die Funde oder ja, die Feststellungen sind auch immer, die Mengen werden immer größer.
Ja.
Da hatten wir 18.287. Also, ja, das ist schon ganz gut gewesen. Was haben wir an Geld beschlagnahmt? Meistens, ja, das, was an Geld beschlagnahmt, ist natürlich meistens
Tickergeld, also Handelsüblich.
Genau, Tickergeld kann man auch sagen. Das,
finde ich eine gute Bezeichnung. Ich habe 100 Euro Tickergeld
geschlagen. Das ist mal so ein Vorgang, siehst du, Tickergeld. Ich glaube, ich weiß, wer es geschrieben hat.
Beim Heroin-Typen da Tickergeld. Genau, nee, das hatten wir, da hatten wir einen Betrag von 173.927,71 €.
Die 71 Cent
auch wieder. Ja, aber Jones hier. Das waren die entscheidenden 71 Cent, genau.
Das hat dann die Statistik nochmal.
Ja. Aber immerhin über 170.000.
Aber das hat das, ja, hätte ich mir gedacht tatsächlich.
Also maßgeblich füllt ihr die Asservatenkammer sehr gut.
Ja, ja.
Das kann ich mir aber denken.
Das definitiv. Ich glaube, da sind wir auch, würde ich jetzt, ohne das jetzt irgendwie da überheblich zu sein, aber da sind wir, glaube ich, schon weit vorne, was die Zahlen angeht, einfach. Eben durch die Manpower, eben dadurch, dass wir an den Brennpunkten angreifen, da haben wir schon gute Zahlen vorzuweisen. Bovis machen wir natürlich auch, wir schreiben auch Ordnungswidrigkeiten auf. Natürlich, da haben wir 1487 und insgesamt über knapp 6100 Vorgänge haben wir geschrieben in der Zeit. Also, wir schreiben auch viel. Wer das gerne schreibt,
der kann. Niemand was anderes.
Wer schreibt, der bleibt. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja der Standardspruch, wer schreibt, der bleibt.
Aber nochmal zur Dienststelle, weil ihr jetzt relativ neu seid. Wie ist es, wenn ihr jetzt in eurer Arbeit merkt, ey, das läuft nicht mehr, das müssen wir irgendwie anders machen? Könnt ihr solche Sachen über kurze Laufwege mitteilen und verändern dann?
Also meinst du jetzt taktisch auf der Straße oder innerhalb der
BP? Nee, innerhalb einfach eurer Arbeit, innerhalb der Dienststelle. Weil wenn die jetzt erst seit 5 Jahren existiert, dann habt ihr ja von Anfang an nicht gesagt, ey, ja, oh, das ist jetzt der goldene Weg, den wir jetzt irgendwie gehen müssen.
Also wir haben einen großen Wandel durchgemacht und es ist ein stetiger Prozess, würde ich sagen, bei so einer neuen Dienststelle. Natürlich, am Anfang mussten wir uns finden, was ist jetzt der beste Ansatz. Da hat auch jeder Dienststellenleiter so seinen eigenen Ansatz, den er verfolgt. Natürlich sind wir auch angewiesen auf unsere Bewertung letztendlich, weil wir sind die auf der Straße, wir gucken, wir sind die, die sehen, ob es funktioniert oder nicht. Also auf unser Feedback ist man da auch angewiesen. Das haben wir in den letzten Jahren auch immer rege mitgegeben. Darauf wurde eingegangen. Wir haben uns viel geändert in den letzten 5 Jahren, meiner Meinung nach zum Positiven. Ich finde, wir sind echt an einem sehr guten Stand mittlerweile. Wir haben uns sehr, sehr schnell entwickelt, sehr, sehr stark auch vor allem entwickelt. Mhm. Ja, also die letzten 5 Jahre waren auch von Veränderungen geprägt, aber das muss man halt, bei so einer neuen Dienststelle ist das, glaube ich, normal.
Ja. Mhm. Also wenn man wirklich so den Anfang in 2020 betrachtet und jetzt, da ist ganz, ganz viel passiert.
Was ja auch normal ist, oder?
Ja. Also das ist doch. Man weiß ja immer nicht so, wie wird sich das Ganze entwickeln. So. Ja. Und ich glaube aber, dass wir immer noch, stecken immer noch in der Entwicklung, gerade jetzt. Es hat sich so einsatzkonzeptionell etwas anders entwickelt jetzt mittlerweile. Gibt halt immer auch wieder verschiedene Ansätze, ne? Und wir haben halt, würde ich sagen, mehr Aufgaben jetzt noch dazu bekommen, mehr Befugnisse dazu bekommen, mehr Verantwortung. Gerade in der Direktion 5 ist die BPE jetzt schon ziemlich weit hochgestiegen, weil man eben gesehen hat, was die Dienststelle kann, was für Erfolge sie auch bringt und wie wichtig sie ja letztendlich ist einfach für die Brennpunktarbeit.
Ich sag mal so, die Menschen draußen, mit denen wir zu tun haben, sind ja auch nicht blöd. Die lernen auch dazu, die ändern auch ihr Verhalten, das haben wir wirklich gemerkt und wir versuchen uns denen natürlich auch anzupassen und entgegenzuwirken. Also es ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Die versuchen sich uns anzupassen und wir wiederum die, also... Und wir sind meistens aber einen Tick besser und schneller.
Das ist immer vielleicht, das ist ein guter Abschluss zu sagen.
Ich würde sagen, schönes Schlusswort eigentlich.
Wir sind immer einen Tick schneller. Ihr beiden, Mo und Joe. Mojo. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Vielen Dank, dass ihr uns diese wirklich ja fantastischen Einblicke hier, diese vorbereiteten Einblicke in eure Arbeit, in eure Dienststelle gegeben habt. Ich finde es sehr spannend.
Ja, ich habe sehr gespannt zugehört hier.
Ganz gespannt habe ich zugehört.
Nee, es ist wirklich, aber es war super interessant, auch mal rundherum, das mag ich ja immer sehr gerne an dem Podcast, dass man einfach Einblicke auch in Sachen bekommt. Hätte ich jetzt immer nur BPE gehört, ja gut, aber so ein Einblick jetzt nochmal zu kriegen war sehr schön.
Ja, das ist auch für viele, ich kann es kurz noch einwerfen, aber für viele ist tatsächlich, sind wir immer noch so ein bisschen so ein Phantom. Klar, wir sind bekannt, die Begrifflichkeit so langsam kommt so an, okay, BPE gibt es, aber noch immer nicht so wirklich, was macht ihr denn da eigentlich so? Obwohl man sagen muss dann wieder, ne, dass, also was führen spricht, glaube ich, wir bekommen ja immer wieder Praktikanten aus dem MD und GD. Die Zahl der Praktikanten, die dann tatsächlich auch nach Abschluss des Studiums oder der Ausbildung zu uns wollen, die ist sehr hoch. Die ist wirklich sehr hoch. Es ist halt auch schön, dass sie sich wohlfühlen und die Dienststelle zu schätzen wissen.
Und nur kurz sagen, innerhalb der 5 sind wir mittlerweile, würde ich sagen, jeder Dienststelle bekannt. Aber außerhalb der 5 muss ich dir recht geben, da hatte ich erst vorgestern ein Telefonat mit dem LKA, ich sage jetzt nicht welches, habe ich mich vorgestellt im Namen und Dienststelle und er so, was? Wo bist du? Wer bist du? Da habe ich in die BPE gesagt, dann buchstabier mal wie? Was?
Ich hatte auch die Polizei Zossen gestern am Telefon so, Polizei? BPE? Was ist das? Also Polizei weiß ich, aber BPE?
Richtig. Also außerhalb der 5 ist noch Klärungsbedarf.
Ich glaube, der dachte, ich wollte ihn ein bisschen verarschen, da irgendwie so einen Spaßanruf machen.
Ja. Ich wollte sagen, vor allen Dingen Ladies, wenn euch das zusagt, was ihr hier gerade gehört habt, unsere lieben Kolleginnen oder halt auch junge Frauen, Mädchen, die sich überlegen, ich möchte gerne zur Polizei. Es gibt hier eine Dienststelle, die sehr vielseitig ist und die großartigste Möglichkeiten gibt, sich auf jeden Fall, glaube ich, straßenfit zu machen. Ich glaube, wenn man bei euch war, ist man straßenfit, oder?
Ja.
Man lernt sehr schnell laufen.
Definitiv. Man sollte aber auch daran gewohnt sein, dass oder sich versuchen daran zu gewöhnen, dass das polizeiliche Gegenüber natürlich mal so ein bisschen lockereren Ton hat, ne?
Ja. So, genau. Aber wer darauf Lust hat, der kann sich gerne bei der BPE melden. Natürlich, wenn man eine Ausbildung erst gemacht hat bei der Polizei, dienstintern jetzt nicht anfangen zu sagen, ich habe immer eine BPE. Nee, und wir verabschieden euch jetzt. Ihr seid unsere Premiere übrigens, weil ihr seid unsere ersten Gäste hier vor der Kamera. Und ich persönlich, weil ihr auch so gut bepackt seid, hätte mir keine besseren Gäste vorstellen können als euch. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr das für uns gemacht habt.
Ich bedanke mich auch.
Und an alle anderen, bis bald.
Bis bald dann wieder.
Ne? Ja, bis bald.
Tschüss. Ciao.